Gespenster Podcast. Eine Psycho-Thriller-Serie über schwierige Gefühle. Teil 1. Angst.
Ein Essay in Wort und Musik von Astrid Kaminski und
Sedani Bolu.
Die ersten zwei Folgen des Gespenster-Podcasts sind der menschlichen Grundemotion schlechthin gewidmet, der Angst. Und die Angst hat ja derzeit nicht nur bei uns im Gespenster-Podcast, sondern überhaupt einen ganz großen Auftritt. Sie ist während der Pandemie der Hauptakteur im menschlichen Zusammenleben geworden. Aber was bedeutet die Art, wie sie sich derzeit zeigt? Leben wir in einer Kultur der Angst? Wäre das etwas Positives oder Negatives? Bei allen oder beinahe allen Tieren, selbst bei Vögeln, verursacht äußerste Angst ein Erzittern des Körpers. Die Haut wird blass, es bricht Schweiß aus und die Haare sträuben sich. Die Absonderung des Nahrungskanals und der Nieren werden vermehrt und sie werden unwillkürlich entleert infolge der Erschlaffung der Schließmuskeln. Das Atmen ist beschleunigt, das Herz schlägt schnell, wild und heftig. Die Geistestätigkeiten werden bedeutend gestört. Äußerste Erschöpfung folgt bald und selbst Ohnmacht. Der Furcht geht häufig ein Erstaunen voraus und insoweit ist sie letzterem verwandt, dass beide dazu führen, die Sinne des Gesichts und Gehörs augenblicklich anzuspannen. In beiden Fällen werden der Mund und die Augen weit geöffnet und die Augenbrauen erhoben. Charles Darwin in Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und den Tieren. Aus psychologischer Sicht gehört die Angst, genau wie Freude, Trauer, Überraschung, Liebe, Hass, als sogenannte Basisemotion in allen Kulturen ganz essentiell zu jeder menschlichen Existenz. Domschkim, Direktorin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Universitätsklinikum Freiburg, hat das sehr spannende Buch Angst in der Kunst, Ikonografie einer Grundemotion, herausgegeben. Darin versammelt sie 50 Kunstwerke, die mit verschiedenen Formen und Äußerungen der Angst zu tun haben. Eines der Kunstwerke ist Louise Bourgeois' Claustrophobia and Omnipotence, also Beengungsangst und Allmacht. Das Kunstwerk besteht aus 4 pastellfarbenen Blättern mit sehr zarter, fast verschwindender Schrift, so als traue die Künstlerin sich nicht, ihre Gedanken zu formulieren. Auf dem ersten Blatt steht der Titel Claustrophobia and Omnipotence, auf dem zweiten I won't, therefore I can, auf dem dritten I can, but I'm afraid. Und auf dem vierten, I'm afraid, therefore I live. Angst. Der deutsche Begriff ist verwandt mit dem lateinischen Wort angustia, die Enge, beziehungsweise angere, erwürgen, die Kehle zuschnüren. Für die meisten Menschen beginnt das Leben mit einer großen Enge, der Geburt. Leben und Angst sind also schon deshalb untrennbar miteinander verbunden. An dieses enge Erlebnis der Geburt erinnern wir uns meistens nicht. Wir haben aber unsere GesprächspartnerInnen für den Gespenster-Podcast 1 und 2 gefragt, was ihre erste Angst war, und wir hören jetzt eine Collage daraus.
Die Musik dazu stammt von Dev Center und Roll the Dice.
Ja, also wir sind mit einem Auto, also mit unserem Bus, als wir noch kein richtiges Auto hatten, sind wir in den Urlaub gefahren. Und dann haben wir uns abends nochmal an den Strand gesetzt und haben das Meer angeguckt. Und dann hat Pius, also mein Papa, hat gesagt, dass jemand bei uns eingebrochen im Auto hat. Und ich dachte zuerst, der erzählt einen Witz. Und dann habe ich gesehen, wie so eine Familie unser Auto ausgeraubt hat. Und das war meine erste Angst, weil ich da so richtig Angst hatte.
Meine erste Angst liegt natürlich in der Kindheit und da erinnere ich mich an einige Situationen. Eine davon vielleicht, um sie herauszugreifen, ich saß im Auto, meine Eltern waren einkaufen und die Parkuhr lief ab. Und da hatte ich fürchterlich Angst, dass da irgendwie eine Polizei käme und ein Riesenproblem aufträte. Und ich glaube, man kann daraus sehen, dass Ängste auch unbegründet sind, wenn man mehr Wissen hat, wenn man die ganzen Dinge adäquater einschätzen kann. Das ist so eine Sache. Dann sind wir aber aufgewachsen und hatten auch andere Ängste, wie die beim Kalten Krieg vor einem möglichen Dritten Weltkrieg und so. Ich bin halt jetzt 60 geworden. In dieser Generation hat man schon eine ganze Reihe von gesellschaftlich relevanten Ängsten auch durchlaufen.
Meine erste Angst war, verfolgt zu werden. Also allein zu sein und verfolgt zu werden und auf mich allein gestellt zu sein. Meine erste große Angst, sag ich mal, war, also an die ich mich wirklich erinnere mit einem richtigen Ereignis, war, da war ich bei meinen Großeltern und wir haben, glaube ich, abends Tagesschau oder irgendwelche Nachrichten geschaut. Genau, da wurde gefahndet nach jemandem, der eine Person von hinten mit einem Messer in den Rücken gestochen hat. Und die sozusagen von hinten kam und die Person selbst hat nicht gesehen, dass jemand kommt. Und ich glaube, da hat sich bei mir so eine Angst entwickelt, manchmal alleine über die Straßen zu laufen und dass dann jemand hinter mir ist, der mich einstecken will oder irgendwie mitnehmen will oder so, weil man ja auch immer gehört hat von den Eltern, niemals in ein fremdes Auto steigen, niemals mitlaufen mit irgendwem. Irgendwie hatte ich dann manchmal alleine Angst zu laufen oder so, wenn da jemand dann hinter mir war.
I'm pretty sure that my first fear ever was about somebody breaking into my home from a nightmare that I had about aliens, actually. It's weird that I still remember this dream, but I had a dream where I was washing dishes in our kitchen, and our kitchen sink was underneath the window. So I was looking out the window, and these people walked by in our driveway coming to our door who were aliens. They were people from another planet, and they were going to come in, and I don't know what they were going to do, but it was really scary. Most of my fears have been about somebody entering my home and trying to hurt me, because I watched a movie about vampires when I was very young, and I think that influenced my fear, my definition of what to be afraid of for the rest of my life.
Mein Vater wollte sehr, dass ich schwimmen lerne, denn wir lebten in Antalya. Einmal schwammen wir im Schwimmbad einer Pension, wo er gearbeitet hat. Allerdings hatte ich an einer Ecke des Schwimmbads alleine Spaß. Er hat mich dann gepackt und in die Mitte des Schwimmbads geworfen. Ich habe geschrien und geweint. Ich hatte unglaubliche Angst. Ich war ein Kind und war fast am Ersticken. Und dann gab es jemanden, dem ich sehr vertraue, und er wollte mir nicht helfen. Ganz im Gegenteil, er hat mich in diese Situation gebracht. Und ich wurde dann im Nachhinein von meinem Vater getadelt. Warum hast du Angst? Warum möchtest du nicht schwimmen lernen? Hat er mich gefragt.
Ich denke, dass meine erste Angst kommt von einem Traum eigentlich. Also von einem Traum, wo ich geträumt habe, dass meine Eltern gestorben sind. Und ich laufe durch den Stadt und versuche, Hilfe zu finden, und ich schaffe es nicht. Ich erinnere mich, dass ich habe wirklich das in dem Traum mit meinem ganzen Körper gefühlt. Und ich bin aufgewacht beim Weinen, und ja, das war so wie ganz deutlich und ganz bunt auch und wirklich verkörpert.
The first one, yes, I remember. The first one, yes, I remember it. I was 12 years old and my mom caught me smoking. And I was so afraid because she gonna really punch me so badly. And I was really terrified. And in the end, the punishment become not physically, it become a psychology.
Die Angst. Eine individuell wie global allgegenwärtige Grundemotion also. Ein allmächtiges Gefühl. Aber wozu? Wem oder was dient sie? Ist sie Freund oder Feind? Verleiht sie Flügel oder fesselt sie unseren Schritt? Zunächst einmal ist Angst überlebensnotwendig. Sie ist ein Alarmsystem, das anschlägt, wenn Gefahr in Verzug ist, das uns warnt, bevor es zu spät ist. Sie ist das Pferd, das wie bei Odilon Redon vor dem Abgrund scheut, anstatt blindlings in die Schlucht zu stürzen. Sie macht uns wach und wachsam. Sie befähigt uns, der Gefahr ins Auge zu sehen, ihr zu entkommen oder sich, wie der Hase bei Franz Marc, totzustellen. Angst macht uns also bereit für die berühmte Fight, Flight oder Freeze-Reaktion, je nachdem, was opportun erscheint, um das Überleben zu sichern. Be wary then, best safety lies in fear, heißt es entsprechend in Shakespeares Hamlet. Die Angst bewahrt vor Übermut und Fahrlässigkeit, sie macht vorsichtig und erleichtert es, Gefahren vorauszusehen und Strategien zu entwickeln, diesen Gefahren zu entgehen. Katharina Domschke in Angst in der Kunst.
Musik.
Doch Angst ist nicht nur eine subjektive Regung. Sie ist in der Koexistenz der Menschen ein wichtiger Faktor. Viele historische Ereignisse können wir ohne den Faktor Angst nicht verstehen. Herrschaft ohne Angst ist schwer denkbar. Es ist daher kein Zufall, dass die erste klare Definition von Angst in unserer westlichen Tradition innerhalb der Politikwissenschaften vorgenommen wurde, nämlich in der Rhetorik des Aristoteles. Aristoteles hat im 5. Kapitel des 2. Buch seiner Rhetorik nicht nur die Angst definiert und die typischen Angstanlässe aufgezählt, er hat auch betont, dass der Phobos die Menschen zur Beratung zusammentreibt, also im Anfang jeder politischen Betätigung steht. Seither spielt die Angst in vielen politischen Theorien eine zentrale Rolle. Ein Zitat aus Ökologie der Angst von Jens Söndgen.
Nicht nur in vielen politischen Theorien, sondern auch in vielen politischen Realitäten spielt die Angst eine große Rolle. Angst kann sowohl im Privaten wie im Politischen instrumentalisiert werden. Erich Fromm schreibt in Die Angst vor der Freiheit, dass Menschen eine große Veranlagung hätten, sich instrumentalisieren zu lassen. Sobald der Mensch sich aus seinen primären Bindungen löse, laufe er Gefahr, aus Angst vor der Freiheit, aus Angst vor seinen eigenen Entscheidungen, entweder Zuflucht im Autoritären oder im Konformismus zu suchen. Die Angst kann schließlich lähmen, wie eine weiße, gespenstische Gestalt, schreibt Katharina Domschke und verweist auf Francisco di Goya, dessen Kunstwerk Disparate de Miedo eine solche Situation darstellt. Wir sehen auf einem Kupferstich eine baumgroße, mit lumpenartigen Tüchern behangene Figur und ihr zu Füßen einen kleinen Haufen Menschen, wie vom Sturm umgefegt mit angstverzerrten Gesichtern, und nur eine Person ist nicht auf den Boden geworfen und erstarrt, sondern in einem Zwischenzustand zwischen Fliehhaltung und Kampfesbereitschaft. Die Person hat einen Dolch gezückt, die Körperhaltung verweist aber darauf, dass sie jeden Moment in die Gegenrichtung wegrennen könnte. Offenbar sind die Menschen auf dem Bild also geradezu in Panik, wobei die gespenstische Gestalt eigentlich gar nichts sonderlich Bedrohliches tut, sondern einfach nur dasteht. Man unterscheidet in reale Ängste und übermäßige Ängste. Wenn jemand mit seinen Ängsten nicht mehr klarkommt, dann wird in der Psychologie von Angststörungen gesprochen. Die Frage ist daher, ob wir unsere Ängste beherrschen oder ob sie uns beherrschen. Angststörungen sind übrigens die häufigste psychische Erkrankung überhaupt. Laut den Daten der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie, Psychosomatik und Nervenheilkunde von 2020 zählen Angststörungen mit 15,4% zu den häufigsten Erkrankungen. Viele Faktoren spielen dafür eine Rolle, die Gene einerseits, aber auch beispielsweise Traumata, Stress und Schuldgefühle. Die Liste ist lang. Und die Frage ist natürlich immer auch, was ist noch bewältigbar, was nicht mehr? Wie einfach kommt eine Person an Hilfe ran? Welche gesellschaftlichen Hürden gibt es? Christoph Corrin, der Direktor der Klinik für Psychiatrie des Kindes- und Jugendalters der Charité Berlin, hat in einem Interview mit dem Berliner Tagesspiegel gesagt, es käme vor allem darauf an, sich nicht zurückzuziehen und in das Haus der Angst einzusperren. Was während der Pandemie, die unsere privaten und gesellschaftlichen Ängste potenziert hat und das Einsperren aus gesundheitlichen Gründen nötig macht, paradoxerweise ja fast eine Unmöglichkeit ist. Wir haben uns daher gefragt, wie lebenslustige Schulabgängerinnen sich in dieser Situation wohl fühlen und die Freundinnen Annalena Götte und Anna Konst aus Berlin gesprochen, die beide im letzten Jahr Abitur gemacht haben und jetzt Schauspiel bzw. Mode studieren werden.
Ich hatte schon immer irgendwie Zukunftsängste. Ich glaube, ich hatte schon Zukunftsängste, als ich im Kindergarten war.
Ja, also ich glaube, ich hatte auch schon immer Zukunftsängste, aber die waren relativ klein und die waren eigentlich immer, sag ich mal, nicht so groß da, weil ich viel mehr, also eine viel größere Vorfreude hatte auf die Zeit nach dem Abitur und total neugierig war und unbedingt Sachen erleben wollte und selber entdecken wollte, mich entdecken wollte. Und ich dachte auch immer, das geht, und ich wollte das dann auch ganz lange nicht glauben, als Corona dann so langsam anfing. Ja, da habe ich dann auf einmal gemerkt, okay, es gibt doch Sachen, die wir so gar nicht beeinflussen können und auch gar nicht, ich weiß nicht, die unsere ganze Gesellschaft aber stillstehen lassen eigentlich. Und das war für mich gar nicht so im Kopf möglich. Also es ist ein bisschen vielleicht sogar so, als hätten wir in einer Blase, sag ich mal, gelebt, weil wir hatten nie um uns herum, wir hatten nie existenzielle Probleme oder so oder hatten Angst um uns. Und das war jetzt eigentlich das erste Mal so. Und dadurch sind, glaube ich, auch Ängste größer geworden. Und ja, dadurch, dass man auch gar nicht mehr so viel machen kann, glaube ich, hat man auch mehr Zeit bekommen, um über solche Sachen nachzudenken und sich Gedanken zu machen, okay, was ist denn jetzt mit mir und was will ich eigentlich im Leben? Und ich glaube, dadurch sind die Ängste schon ein bisschen größer geworden, weil ja, es ist auch sehr ungewiss alles geworden. Im Moment, aus diesen ganzen Wegen, die ich am Anfang vor Corona für mich gesehen habe, sind es irgendwie weniger geworden, weil alles schwieriger zu erreichen ist, habe ich das Gefühl.
Es sind vielleicht auch so die gleichen Probleme, ähnliche Probleme, nur halt noch viel verstärkt, dass man plötzlich so ganz alleine ist mit seinen ganzen Ängsten und mit dieser neuen Situation, selbstständig leben zu müssen. Und ja, so einfach alles ist verstärkt, konzentrierter, so an negativen Gefühlen, nicht an positiven.
Die Studentin Selin Kaya aus Istanbul ist nur wenige Jahre älter. Was sie an sich selbst und anderen beobachtet, bezieht sich auf StudienabsolventInnen, für die eine ähnliche Situation, wie sie Annalena und Anna beschreiben, auch ohne die Covid-19-Pandemie zur Realität gehören zu scheint. Selin studiert Politikwissenschaft und internationale Beziehungen.
Während die Panikattacke kommt, ist alles gleichzeitig sehr schnell und sehr langsam. Ich fühle mich beengt. Es ist ein erstickendes Gefühl auf einer Seite, aber auf der anderen Seite ist alles schnell. Mein Herz rast, denn der Körper ist in einer Alarmbereitschaft. Jede Ecke deines Körpers sagt dir, dass es eine Gefahr gibt. Also es wird zu einer sehr merkwürdigen, komplizierten Sache. Ich glaube, dass meine Panikattacken von meinem Schulleben verursacht sind. Das hat absolut nicht nur mit mir zu tun. Es gibt Leute, die fürchterliche Angst haben. Jeder ist in einer Hektik und möchte an etwas festhalten. Jeder fragt sich, wie kann ich etwas produzieren und Geld verdienen? Denn wir sind in einem Alter, in dem wir merken, dass unsere Studiengänge uns nichts bringen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden wir schrecklich falsch gesteuert und in diesem Zustand verlassen. Uns wird gesagt, finde einen Job, aber niemand ist dafür gut ausgestattet. Deswegen kämpft die ganze Generation gegen mentale Probleme und psychische Störungen an.
Die Phänomene, die wir bei neurotischen Personen beobachten, unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen, die wir bei normalen Menschen finden. Sie sind nur akzentuierter und deutlicher zu erkennen. Und häufig sind sie auch dem Neurotiker leichter zugänglich als dem Normalen, der gar nicht merkt, dass er Probleme hat, die eine nähere Untersuchung rechtfertigen könnten. Erich Fromm in Die Furcht vor der Freiheit.
Wenn man nun Erich Fromm mit Anna, Annalena und Selin kombiniert, dann könnte man sagen, dass die Pandemie uns alle gewissermaßen zu NeurotikerInnen macht. Das heißt, zu Leuten, die ihre eigenen und die gesellschaftlichen Ängste besser erkennen, was ja zunächst etwas Positives wäre. Andererseits hilft das Erkennen nicht, wenn es keinen Ausweg aus der Situation gibt, beziehungsweise die Situation noch mehr Ängste generiert als nötig. Oder wenn die Angst bewusst oder unbewusst als politisches oder mediales Machtmittel benutzt wird. Es ist gewiss nicht leicht, bei bewegenden Ereignissen starke Begriffe zu vermeiden, und es ist auch gewiss nicht leicht, die Verantwortung unter Umständen dafür tragen zu müssen, nicht genug gemahnt oder verordnet zu haben. Von daher haben weder Politik noch Medien einen einfachen Job. Wie aber sähe, frei nach Hölderlin, eine Welt aus, in der, wo Gefahr ist, auch das Rettende wächst? Wo also Gefahrenzonen Kreativitätszonen entgegengesetzt würden? In der den Ängsten auf den Grund gegangen und Stressabbau betrieben würde? Ist eine Generation, die ein Jahr lang nicht in die Schule gegangen ist, eine verlorene Generation? Hätte man dieser Generation nicht zum Beispiel ein Jahr Freiheit schenken können oder Numerus Clausus freie Studienplatzwahl? Sind solche Dinge so viel schwieriger umzusetzen als eine deutsche Bahnrettung? Die 16-jährige Schülerin Emma Haferkamp schrieb kürzlich in einem Artikel in der Tageszeitung Die Taz:
Die meisten haben ihre Hauptbeschäftigung wohl darin gefunden, To-Do-Listen zu schreiben, um ihre Sorgen, Emotionen und Ängste unter Kontrolle zu halten.
In einigen Bereichen sind während der Covid-19-Pandemie plötzlich Dinge passiert, die niemand für möglich gehalten hätte. So hatte der Berliner Senat in einer temporären Laune eine Art Kurzzeit-Grundeinkommen für Solo-Selbstständige ausgeschüttet. Wenn Politik, Institutionen und Einzelpersonen genauso wie an den notwendig einschränkenden Maßnahmen an solchen arbeiten würden, die Spielräume schaffen, Experimente im Positiven wagen, dann wäre vielleicht sogar etwas zu gewinnen. Zum Beispiel Lebensmodelle mit weniger Leistungsdruck und mehr Leben. Mit Edmund Burke könnte man sagen, es gibt keine größere Gefahr für die Zukunft als SchülerInnen, die politisch in einem System von Stress und Angst groß werden. Denn keine Emotion beraubt den Geist so vollständig von seinen Möglichkeiten zu denken und zu handeln wie die Angst.
Der Angst in unserer Gesellschaft, in den Städten und Köpfen der Menschen. Der Angst, die als soziales oder politisches Herrschaftselement missbraucht wird, ist nur durch konsequente Aufklärung und Entstigmatisierung zu begegnen. Katharina Domschke in Angst in der Kunst.
Jetzt hören wir Angelo Badalamenti mit Haunting and Heartbreaking von Lost Highway Soundtrack.
Thank you.
zusammen mit dem Mitbegründer vom internationalen Forschungsprojekt Anxiety Culture, Ulrich Heunkes, von der Universität Kiel gesprochen, weil wir uns gefragt haben, wo wir gesellschaftlich nun eigentlich stehen im Umgang mit Ängsten. Bevor wir ihn im O-Ton einblenden, versuche ich den janusköpfigen Kontext, in dem seine Forschung stattfindet, ein klein wenig zu umreißen. Und zwar ist uns bei der Lektüre von Angstpublikationen der letzten Jahre eine interessante Tendenz aufgefallen. Ein Teil jener Fachleute, die seriös am gesellschaftspolitischen Umgang mit der Angst forschen, haben, teils überraschend, die Neigung entwickelt, sich für rechtspolitisch und stark neoliberal orientierte Gruppierungen einzusetzen, beziehungsweise sich jenen im Vokabular zumindest anzunähern. Es scheint darum zu gehen, den sogenannten Versorgungsstaat als eine Gefahr für die Freiheit zu sehen und diese Freiheit eben vor allem im neoliberalen Sinn zu definieren. Der Sozialstaat erscheint als Folge sozialer Ängste in dieser Lesart und bremst den Leistungsstaat, den gewünschten Leistungsstaat, aus. Interessanterweise kooperiert Frank Furedi, der mit Kultur der Angst ein viel beachtetes Werk der Angstsoziologie vorgelegt hat, inzwischen mit Medien wie Die Achse des Guten, wo es, was den skandalistischen Tonfall und tendenziöse Wertungen angeht, dann oftmals anders als gut zugeht. Auch Ulrich Heunkes von der Universität Kiel forscht an einer Kultur der Angst. Allerdings versteht er Kultur dabei als etwas Positives bzw. als Chance und nicht als ein Zerrbild gesellschaftlicher Entwicklungen.
Wir sind in einem Paradigmenwechsel. Und um das ganz schnell zu erklären, wir haben jetzt jahrzehntelang in dem Paradigma der Risikogesellschaft gelebt. Von Ulrich Beck ist das zum Beispiel sehr deutlich formuliert worden, dass unsere gesamten Entwicklungen zivilisatorischer Art, wirtschaftlicher Art und so weiter doch Risiken mit sich bringen, gegen die wir uns versichern müssen, also Risikominimierung. Und ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Wir haben zum Teil dieselben Probleme wie Klimaängste und so weiter, die kommen, aber wir schaffen es nicht mehr über eine einen Versicherungsmechanismus, uns vor diesen Ängsten wirklich zu schützen und diese Sicherheit zu geben, dass wir mit all diesen Krisen fertig werden. Ich glaube, deshalb gibt es einen Paradigmenwechsel und wir nennen das Anxiety Culture, also vielleicht die kulturelle Dimension der Angst etwas stärker in den Vordergrund rücken, um dadurch zu zeigen, dass Ängste auch positiv auf die Gesellschaft wirken können, wenn man sie richtig verarbeitet, kulturell richtig verarbeitet. Als Wissenschaftler würden wir vielleicht sagen, dass wir vor allen Dingen erstmal ein neues Konzept zur Angst und Kultur und dieser Wechselwirkung entwickeln müssen. Ein Erklärungskonzept, etwas, was die Sachlage besser analysiert. Denn was wir bemerken, ist, dass Ängste eine immense Rolle spielen im gesellschaftlichen Leben, dass sie aber unausgewogen da hineinspielen. Also nehmen Sie Phänomene wie den Populismus, der sicherlich angstgetrieben ist. Oder nehmen Sie wie Fridays for Future und die ganzen Entwicklungen hin zur oder zu einer Umsteuern im ökologischen Sinne. Wir haben aber keine fertigen Konzepte. Also wir gehen hier mit Ängsten irgendwie noch nicht sehr besonnen um. Greta Thunberg spricht von Klimaangst und Panik, dass wir Panik haben müssten. Das ist die extremste Form der Angst, die Panik. Aber wir haben keine Konzepte, die dem in irgendeiner Weise entsprechen würden. Und ich glaube, das ist so ein Grundsatzproblem. Die Angst hat etwas, kann man durchaus auch positiv sehen, aber wir müssen ein anderes Verhältnis zu ihr entwickeln. Das würde ich so als Wissenschaftler sagen. Deshalb ist es schwierig, Patentrezepte zu finden, also politische, wirtschaftliche Modelle, die uns jetzt aus Ängsten herausholen. Weil ich glaube, das ist gar nicht mehr gefragt. Wir werden dauerhaft in gewissen Ängsten bleiben, aber wenn wir ein Gleichgewicht herstellen zu vielen anderen positiven Denkungsweisen, zu ein Vertrauen entwickeln in unsere Zukunftsfähigkeit, dann ist diese Angst keine Belastung. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich würde sagen, es gibt sehr viele Forschungen zum Thema, aber noch nicht so explizit. Das Problem ist ein bisschen, wenn Sie an Angst denken, haben wir Leitdisziplinen. Ich stehe ja einem internationalen, aber vor allen Dingen auch interdisziplinären Forschungsverbund vor. Und dann muss man feststellen, wenn dann gefragt wird, was ist Angst, dann bezieht man sich auf die Psychologie, dann bezieht man sich vielleicht auf die Neurowissenschaften. Das ist noch eher das Modernere. Das sind die Leitwissenschaften, die sozusagen kompetent sind, um zu sagen, was Angst ist. Und ich will Ihnen diese Kompetenz nicht absprechen. Aber wenn Sie Politiker sind, wenn Sie Finanzpolitiker sind, an den Börsen handeln und so weiter, dann brauchen Sie keine freudsche Erklärung der Angst, sondern dann brauchen Sie eine Erklärung der Angst, die auf Ihr Fach bezogen ist. Und viele entwickeln das von sich aus. Also viele Forscher aus ihren Disziplinen beschäftigen sich mit der Angst, Ökologen beschäftigen sich mit der Angst, Finanzpolitiker beschäftigen sich mit der Angst, Soziologen beschäftigen sich mit der Angst und viele, viele andere Leute, die Windparks bauen. Aber es gibt wenig koordinierte Forschung dazu und genau das brauchen wir. Ich glaube, das hilft uns viel mehr, wenn wir uns auf überschneidende Konzepte oder Konzepte, die Überschneidungen aufweisen, einigen können. Es müssen keine festen Fixierungen sein, aber dass man sich aufeinander zubewegt von den verschiedenen Disziplinen, die ja immer auch relevante Bereiche des gesellschaftlichen Lebens aufgreifen.
Um noch einmal zu zeigen, wie die Angstthematik bei ähnlichen Referenzen zu ganz anderen Ergebnissen führen kann, möchten wir hier auch auf eine Publikation des Medienwissenschaftlers Norbert Bolz von der Technischen Universität Berlin verweisen, auf Avantgarde der Angst, erschienen in diesem Jahr bei Matthes und Seitz. Was überrascht, also die Verlagswahl überrascht, da Norbert Bolz im Gegensatz zu sonstigen Publikationen des Verlags ein wiederum recht harsches, tendenziöses Vokabular mit durchaus stark verletzenden Anteilen benutzt.
Der Philosoph Hans Blumenberg hat von kassandrischer Forschung gesprochen. Gefälligkeitswissenschaftler produzieren Gefahrenszenarios, die die Angstindustrie der Medien befeuern und Politikern die Gelegenheit verschaffen, zu warnen, zu mahnen und zu retten. Aber Wissenschaftler, die warnen und mahnen, sind keine. Zitat aus Avantgarde der Angst des Medientheoretikers Norbert Bolz.
Es scheint ziemlich klar zu sein, dass diese Passage als Ohrfeige für den Virologen Christian Drosten gedacht ist, der bekanntermaßen während der Pandemie immer wieder die Lage kommentiert hat. Aber stattdessen öffentliches Auftreten zu analysieren, wird ihm durch Formulierungen wie die gehörte abgesprochen, Wissenschaftler zu sein, was dann kein Diskurs, sondern eine Kampfeshaltung schafft. Avantgarde der Angst habe ich außerdem an vielen Stellen als eine Schimpftirade auf Greta Thunberg gelesen und die sogenannte infantile Peter-Pan-Gesellschaft, für die sie stehen soll, also für eine Gesellschaft, die nie erwachsen werden möchte und Ängste schürt, um für ewig im Modus des Betreutwerdens leben zu können. Der Autor meint dann, ein Ausweg aus der selbstverschuldeten Infantilität könne nur gelingen, wenn es zu einer Umwertung der in der postmodernen Kultur am meisten denunzierten Qualitäten käme, nämlich Bürgerlichkeit und Männlichkeit. Auch hiermit wird neben anderem letztlich ein Werte- und Leistungsdenken betont, das auf der anderen Seite Leistungsdenken zu Stress führen kann und Stress eine der Hauptquellen für pathologische Ängste ist. Dazu findet man in Literatur wie der Avantgarde der Angst reichlich wenig. Kommt in der soziologischen Angstliteratur also sehr auf den Begriff der Freiheit an. Der Freiheit wovon einerseits, der Freiheit wozu andererseits. Angst kann uns am freien Handeln hindern, wie wir von Darwin gehört haben, sogar dumm machen, aber sie kann uns auch im Gesellschaftlichen helfen, Gefahren zu erkennen und besser füreinander da zu sein. Eine angstfreie Freiheit läuft in diesem Sinn Gefahr, einfach nur die eigenen Interessen zu bedienen und sich dabei von nichts und niemandem aufhalten zu lassen. Ich denke, dies ist der Unterschied, den Professor Heynckes hinsichtlich einer Kultur der Angst betont. Positiv ist es gerade nicht, Ängste abzuschaffen, um sich von nichts und niemandem aufhalten zu lassen, sondern sie als Mittel zur Gestaltung des Miteinanders ernst zu nehmen und daraus zu lernen. Interessant scheint uns aber auch, wie stark nicht nur die Pandemie, sondern auch Greta Thunberg im Angstdiskurs immer wieder eine Rolle spielt. Auch der Philosoph Peter Sloterdijk spricht zum Beispiel in einem Taz-Foto 2-Interview, in dem er sich wiederum auf Hermann Broch bezieht, davon, dass
moderne Gesellschaften großformatige Ensembles in präpanischer Erregung sind, die unter dem Eindruck von Krisenstress mehr oder weniger plötzlich in akute Panikzustände versetzt werden können. Demnach wäre Panik der Stoff, aus dem die irrationalen Masseneffekte sind. Kollektivpaniken manifestieren sich in Massenflucht durch enge Ausgänge oder in der Zuflucht zu einem Retter. Der trägt das Mandat, das Volk wieder groß zu machen, indem er die befreiende Katastrophe herbeiführt. Eine Radikalisierung geschieht besonders in dem Augenblick, wo jemand sich selbst zum Medium des Zeitgeistes proklamiert, sagen wir etwa im Modus Greta. Radikalisierung liegt immer in der Luft, wenn Menschen die Flucht aus der Angst in die Ekstase vollziehen, um den Titel der bekannten klinischen Studie von Pierre Janet aus den 1920er Jahren zu erwähnen.
An dieser Stelle wird für uns noch einmal deutlich, dass die Kombination aus zwei Komponenten wesentlich ist für den Umgang mit der Angst. Einerseits die Sprache und die Mittel derer, die auf Ängste aufmerksam machen. Andererseits die gesellschaftliche Bereitschaft, Angstbotschaften zu analysieren und einzuordnen, Menschen und auch Menschenmassen zu begleiten und sie nicht statt ihre Probleme und Ängste ernst zu nehmen und nach Lösungsansätzen zu suchen, pauschal zu verurteilen oder gar der Lächerlichkeit preiszugeben. Radikale Energie, wenn wir das so nennen wollen, kann, wenn sie nicht dem Zerstörerischen preisgegeben wird, auch sehr viel kreatives Potenzial freisetzen. Womit wir wieder bei der Frage nach der Angst und der Kunst wären. Das schon am Anfang erwähnte Buch Angst in der Kunst von der Psychiaterin Katharina Domschke versammelt Beispiele aus der bildenden Kunst. Was in Sedas und meinen Gesprächen zusätzlich eine große Rolle spielte, ist das zumindest kunstnahe Genre des Thrillers in Film und Literatur. Da ist Angst die Hauptzutat. Das Prinzip dahinter, beziehungsweise hinter jeder Angstspannung in der Kunst, funktioniert relativ simpel. Wir leiden in den dargestellten Situationen stellvertretend, am Ende aber passiert uns nichts. Wir fühlen uns also gestärkt und in unseren Sicherheiten bestätigt. Auf der körperlichen Ebene kann man, was da passiert, gut am Prinzip Achterbahnfahrt erklären, beziehungsweise der Angstexperte Burwin Bandelow kann das sehr gut.
Nehmen Sie als Beispiel eine Achterbahnfahrt. Ihrem primitiven Angstsystem wird suggeriert, dass Sie in der nächsten Kurve aus dem Sitz fliegen. Sie kriegen Panik. Gleichzeitig werden aber Endorphine, Wohlfühlhormone, ausgeschüttet, die den Körper vor dem möglichen Aufprall schützen sollen, sodass es zu weniger Schmerzen kommt, damit man den Unfall überlebt. Wenn Sie jetzt in der Achterbahn dann eben doch nicht aus der Kurve fliegen, ist die Angst weg, aber die Endorphine sind noch da. Der Experte für Angststörungen Burwin Bandelow im Interview mit Julia Grass, Berliner Zeitung.
Bandelow war in jenem Interview übrigens optimistisch, was unseren gesellschaftlichen Zustand nach der Pandemie angeht. Er sagte, da sehr viele Menschen jetzt Angst hätten und in ein paar Monaten feststellen würden, dass sie auch das überlebt haben, wird das gesamtgesellschaftlich zu einem guten Gefühl führen. Ohne Bandelows Optimismus bremsen zu wollen, muss jedoch einige Monate nach dem zitierten Interview doch auch etwas pessimistischer gefragt werden, ob inzwischen nicht zu viele ungute Muster eingeübt wurden. Die Psychologie betont, dass es angstlösend sei, die Verhältnismäßigkeit der Dinge mitzudenken. Also, wenn eine Person Angst vor einem Flugzeugabsturz hat, wäre es hilfreich, eine Statistik anzuführen, wie wahrscheinlich es ist, dabei umzukommen. Gerade solche Verhältnismäßigkeiten sind uns als Gesellschaft aber in Bezug auf die Virusangst abhandengekommen. Weniger aus Fahrlässigkeit als aus Überforderung. Der Vergleich, was gefährlicher ist, Einkaufen oder Theater, hilft nicht, weil die Systemsteuerung an sich zu komplex geworden ist und die Bereitschaft, individuelle Verantwortung zu tragen, nicht greifen kann, weil sie vom Gesamtapparat nicht mehr integriert werden kann. Aber zurück zur Kunst, weg vom Systemischen hin zum Ästhetischen. Können also Kunst und vielleicht sogar Unterhaltungsgenres durch ihre Endorphineffekte dazu beitragen, positiv mit Ängsten umzugehen? So einfach ist es wahrscheinlich nicht. Es kommt auch hier sehr darauf an, wie mit den Mitteln, also den Gefühlen, umgegangen wird. Was passiert zum Beispiel mit all den Horrorbildern aus extremen Kunstwerken oder Thrillern? Werden die mal schnell über Nacht im Traum verarbeitet und dann ist wieder gut? Eher nicht. Solche Bilder können harte Arbeit für die Psyche sein, starke Albträume hervorrufen und somit auch tagsüber unbewusst auf unser Erleben wirken. Wer nachts eine heftige Zeit hatte, geht oft auf wackeligen Beinen in dem Tag. Das kennt wahrscheinlich jeder und jede. Kunst kann insofern viel Arbeit machen. und ich möchte wagen hinzuzusetzen, sie trägt in aller Freiheit eine Verantwortung für ihre Bilder. Wir möchten die Differenzierung, wann und wie Kunst helfen kann, an der Kunst des Tanzens veranschaulichen. Eine der berühmtesten deutschen Choreografinnen, Pina Bausch, wird beispielsweise mit dem Motto »Tanzen gegen die Angst« in Verbindung gebracht. In »Angst in der Kunst«, also dem Buch der Psychiaterin Katharina Domschke, treffen wir, wie wiederholt auch an einigen anderen Stellen, auf die Aussage, dass Tanzen bei der Angstüberwindung helfen solle. Dort steht: »Tanzen und Tanztherapie, genau wie sportliche Betätigung im Allgemeinen, scheinen einen positiven Effekt bei der Behandlung von Angstsymptomen zu haben.« Zitat Ende. Dafür gibt es einerseits eine einfache Erklärung. Die genannten Tätigkeiten helfen beim Stressabbau und Stress gilt als erheblich angstfördernder Faktor. Tanzen ist ja aber nicht einfach eine Betätigung oder therapeutische Methode, sondern eine Kunstgattung, die zahlreiche Ästhetiken und Techniken einschließt. Wir haben darum Katja Münker, Feldenkrais-Therapeutin und Mitentwicklerin der Somatischen Akademie in Berlin, gebeten, genauer darüber zu sprechen, wann Tanz angstlösend wirken kann. Sie hat ihre Analyse von der Beschäftigung mit der Feldenkrais-Methode abgeleitet. Nach Moshe Feldenkrais ist Angst körperlich als Angst vor dem Fallen gespeichert. Das sei die erste Angst überhaupt. Davon ausgehend verweist Katja auf Techniken im Tanzen, die kreativ mit dem Fallen umgehen, als angstlösend. Im Gegensatz zu Methoden, die von der Spürorientierung wegführen und viel mit Spiegelkorrekturen und zu starken verbalen Anleitungen arbeiten. Diese könnten dann dazu führen, dass sogenannte parasitäre Körperschemen, die sich zum Beispiel aus Angstreaktionen gebildet haben, verfestigen, statt sich zu lösen.
Tanztechniken oder Methoden formen andererseits, die speziell die Spürorientierung fördern und sogar auf konstruktive Beschäftigung mit der Schwerkraft und das Fallen ausgerichtet sind, wie das zum Beispiel sehr stark in der Kontaktimprovisation der Fall ist, da liegen die Chancen entgegengesetzt eben sehr hoch, dass Angstmuster allmählich aufgelöst, beruhigt werden können und eine langfristigere auch Überwindung oder zumindest begleitend diese Überwindung möglich ist und eine Stärkung über auch das Tanzen hinaus in anderen Lebensbereichen entwickelt werden kann.
Ob tänzerisch fallen lernen oder die Angst in einem Song hinausschreien, das Gute an der Angst ist, dass man was dagegen machen kann. Christoph Schlingensief, der 2010 verstorbene Regisseur, hat gleich eine ganze Kirche der Angst vor dem Fremden in mir errichtet, um die Angst vor seiner Krebskrankheit und dem Tod in den Griff zu bekommen. Ich habe mich in letzter Zeit an ein Zitat des französischen Philosophen Dorian Astor gehalten. Bei der Vorstellung seines neuesten Buches »La passion de l'incertitude«, die Leidenschaft der Unsicherheit, sagte er: »Wer eine Gefahr überwinden will, muss ein klein wenig mit ihr tanzen.« Ich habe diesen Satz oder dieses Bild in letzter Zeit tatsächlich manchmal angewendet und mein Angst gegenüber sozusagen zum Tanz aufgefordert. Es kommt etwas auf mich zu, ich mache einen Schritt zurück, aber nur einen, dann zur Seite, dann eine Drehung, ein Sprung, bis eine Dynamik entsteht, die weitergeht und trägt. Falls ich es schaffe.
Und was Leute sonst so machen, um mit Ängsten umzugehen, oder was sie sich wünschen, um besser mit ihnen zu leben, darum geht es dann im Gespenster-Podcast Teil 2.
Life doesn't frighten me at all.
Thank you.
Gespenster-Podcast. Eine Psychothriller-Serie über schwierige Gefühle.